Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion. Mit Professor Heinz Bartha.
Heinz Bartha, Professor für Zivilrecht in Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein vierbändiges Werk von mehreren tausend Seiten. Der erste Band ist im Frühjahr 2010 erschienen. Graeca non leguntur ist ein interdisziplinäres Werk, das Brücken schlägt zur alten Geschichte, Altorientalistik, Ägyptologie, Altphilologie, Religionswissenschaft und viele mehr. Susanne Bartha hat sich in einer mehrteiligen Sendereihe mit ihrem Vater über diese Arbeit unterhalten.
Die rechtlichen Grundlagen werden als Leistungen Roms angesehen. Das ist die weit verbreitete Meinung. Was hat dich dazu veranlasst, das einerseits anzuzweifeln, aber auch wissenschaftlich anzugehen und aufzuarbeiten?
Ich wollte einen Festschriftbeitrag schreiben und habe dafür Aeschylus gelesen, die Stücke des Aeschylus. Und mir ist aufgefallen, bei der Orestie, die aus drei Teilen besteht, vor allem beim dritten Teil der Orestie, den Eumeniden, dass da unglaublich viele rechtliche Bezüge enthalten sind. Ich bin diesen Fragen für mich nachgegangen und habe gesehen, entweder man hat nichts gefunden oder es war meines Erachtens nur halb richtig oder sogar falsch. Jetzt habe ich zu arbeiten begonnen, nach vor und zurück, und allmählich ist aus einem Festschriftbeitrag ein relativ großes Werk, das aus vier Bänden bestehen wird, entstanden.
Die Bücher heißen Graeca non leguntur. Was bedeutet das genau?
Ich habe bewusst diesen lateinischen Titel gewählt. Bei diesem Titel handelt es sich um einen Grundsatz aus dem schon lateinischen Mittelalter, als man das römische Recht wiederentdeckt hat. Man hat aber aus dem Werk Justinians, das ja zu einem beträchtlichen Teil auch aus griechischen Schriften bestanden hat, alles Griechische weggelassen. Und dieser Satz Graeca non leguntur heißt, Griechisches wird nicht gelesen, etwas freier übersetzt, wird nicht beachtet. Man hat also für das römische Recht alle griechischen Bezüge gekappt, weggelassen, und das nicht nur wissenschaftlich, sondern auch in der gerichtlichen, in der justiziellen Praxis. Da hat der Grundsatz bei den sogenannten Glossatoren und Postglossatoren des Mittelalters gegolten: quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia. Das heißt, was die Glosse nicht beachtet, haben auch die Gerichte nicht zu beachten. Das hat natürlich dazu geführt, dass eine ganze Reihe griechischer Bezüge weggeblieben sind und das Römische wie der Phönix aus der Asche gestiegen ist und als Alleinbegründung des europäischen Rechts gegolten hat. Das gilt übrigens bis heute. Bis heute versucht auch die Wissenschaft den Eindruck zu erwecken, als wären die Wurzeln des europäischen Rechts ausschließlich römischer Natur.
Das heißt, diese Wurzeln sind schon sehr früh gekappt worden, diese Bezüge gekappt worden. Stand dahinter strategisches Denken?
Natürlich, das hat schon bei den Römern begonnen und dieses Denken hat sich im Mittelalter fortgesetzt. Zu den Römern folgendes: Die Römer mussten natürlich eingestehen, dass sie in fast allen Bereichen der griechischen Kultur diese Kultur übernommen haben. Ob das jetzt die Architektur anlangt, ob es die Skulptur anlangt, überhaupt die Kunst, ob es die Dichtung, ob es die Tragödien, das Theater anlangt und in vielen anderen Bereichen auch. Und sie haben sich erhofft und wollten wenigstens in einem Bereich die Griechen übertreffen. Das zeigt sich sehr schön in manchen Gesprächen Ciceros, was überliefert ist. Cicero war ja ein großer Beschöniger auch, sicher ein sehr gescheiter Mann, aber er hat ganze geschlossene Werke von Griechen unter seinem Namen herausgegeben. Er war aber auch ein wichtiger Mittler. Er hat aus dem Griechischen einfach Begriffe, die das Lateinische gar nicht besessen hat, übernommen, übersetzt, neue Wortschöpfungen vorgenommen und hat allmählich das Latein, das ja aus einem bäuerlichen Staat herrührt und keineswegs also diese Beweglichkeit wie das Griechische hatte, allmählich verbessert und auf ein höheres Niveau gebracht. Im Mittelalter war es so, dass die Leute vielfach des Griechischen nicht mehr mächtig waren, diese Juristen, und das Griechische vor allem deswegen weggelassen haben, weil sie es nicht mehr verstanden haben. Aber dahinter steckte natürlich auch eine Ideologie. Die Ideologie kann man vielleicht kurz so umreißen. Das Griechische stand ja im Gegensatz zu allem Römischen für Demokratie, für Teilhabe am politischen Prozess. Und in den Augen der Römer war das eher verrückt als sehr vernünftig. Die Römer hatten damit nie etwas anfangen können. Und die republikanischen Anfänge sind ja auch nie bis zur Demokratie gediehen. Das heißt deswegen nicht, dass man die griechische Demokratie jetzt also in den Himmel loben muss. Aber die Anfänge waren doch sehr vielversprechend und von grundsätzlicher Art. Die Römer haben damit nie etwas anzufangen gewusst. Im Mittelalter war es natürlich so, dass das Kaisertum, das deutsch-römische Kaisertum, damit erst recht nichts anfangen konnte mit der Demokratie und die Kirche genauso wenig. Denn die Kirche stand ja damals, die römische Kirche, in einem Konkurrenzverhältnis zu Byzanz. Byzanz war ja die große Kulturmetropole und der Metropolit, also von Konstantinopel, hat ja den Papst nicht anerkannt. Es gab also sowohl eine weltliche Konkurrenz für das lateinisch-römische Kaisertum als auch eine kirchliche Konkurrenz. Und diese Konkurrenz hat man ausgeschaltet. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich der Untergang von Byzanz, Konstantinopel, ja, kein Zufall war. Also man hat zunächst also das Byzantinische Reich schwer in Mitleidenschaft gezogen, so geschwächt schon durch die Kreuzzugskämpfer und hat es dann im Regen stehen lassen im Kampf gegen den Islam. Und man sollte das nicht vergessen, das war schon eine unglaubliche Treulosigkeit, die sich auch sowohl das westlich-römisch-lateinische Kaisertum als auch die Kirche gegenüber den östlichen Brüdern geleistet haben.
Das heißt, es gab gute Gründe, den Blick oder den Blickwinkel zu verkleinern. Was verändert sich nun, wenn man diesen Blickwinkel wieder öffnet?
Verändern tut sich vor allem eins. Ich glaube, wenn man die Geschichte ernst nimmt, zeigt das eines. Jeder Eurozentrismus ist verfehlt. Europa als kulturelle Großmacht, die sich entwickelt hat, steht in einer tiefen kulturellen Tradition. Die betrifft also nicht nur die Architektur, nicht nur die Dichtung, nicht nur die Philosophie, sondern eben auch das Rechtsdenken. Sehr vieles oder zumindest sehr Wichtiges, was das Recht betrifft auch, ist eben nicht nur römisch, sondern auch griechisch. Und mit dem Griechischen ist in wichtigen Fragen auch der alte Orient mit eingeschlossen. Denn die großen Kulturen des alten Orients, also der mesopotamische Bereich, dann der vordere Orient und vor allem auch Ägypten, die haben natürlich bereits Beträchtliches geleistet und hatten ja einen Jahrtausende alten Vorsprung gegenüber dem europäischen Westen. Das zu sehen, sollte etwas demütiger stimmen und sollte mehr oder weniger diese frühen Leistungen des Orients anerkennen.
Kulturelle Wiege der Menschheit wird in der heutigen Südosttürkei geortet. Göbekli Tepe ist 11.600 Jahre alt. Welche Rolle spielt nun der alte Orient in diesem Zusammenhang?
Nun, Göbekli Tepe liegt natürlich vor aller Hochkultur im reinen Sinn des Wortes. Vielleicht so viel. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich eines gesehen. Ich kann nicht bei dem Gegensatz zwischen Rom und Griechenland stehen bleiben. Die Griechen haben wieder in vielen Bereichen, das betrifft also sowohl die Philosophie, da kommen die Anstöße der sogenannten Weisheitsliteratur aus dem Orient. Die Architektur kommt natürlich aus dem Orient. Aber auch wesentliche Dichtungselemente, etwa die homerischen Epen, sind beeinflusst durch die Epik des Orients. Und so kann man diese Reihung fortsetzen, auch wissenschaftliche Anfänge in der Mathematik, in der Astronomie, damals war auch die Astrologie noch eine Wissenschaft, in der Medizin kommen aus Ägypten beziehungsweise aus dem alten Orient. In Bezug auf Göbekli Tepe ist Folgendes zu sagen. Über jetzt die Hochkulturen des alten Orients, Ägypten, Mesopotamien, Vorderorient hinaus, habe ich natürlich gesehen, dass es auch vor diesen Hochkulturen, die mehr oder weniger am Ende des 4. Jahrtausends erst richtig beginnen, dass es da interessante Entwicklungen gegeben hat. Und zu Göbekli Tepe ist Folgendes zu sagen. Das sind in den letzten etwa 15 Jahren ist eine bereits enorm entwickelte Monumentalkultur ausgegraben worden, die man bisher überhaupt nicht gekannt hat. Da ist erst ein Bruchteil, vielleicht ein knappes Viertel ausgegraben, die kannten aber schon Tempelanlagen. Es handelt sich bei diesen Tempelanlagen wahrscheinlich um einen Ahnenkult, wobei Näheres noch unbekannt ist und bisher eher nur Mutmaßungen angestellt werden können. Aber die waren bereits fähig, also schwerste Lasten, also ich meine Steinlasten für den Tempelbau mit 50 Tonnen, mit denen umzugehen, haben bereits eine enorme Fähigkeit besessen, bildhauerisch umzusetzen, schöne Tierdarstellungen, schöne Pflanzendarstellungen, vor allem Tierdarstellungen, monumentale Darstellungen. Also da wird sich noch einiges tun. Das ist deswegen sehr wichtig, weil diese Kultur, wie es jetzt aussieht, unter Umständen, da ist sicher noch manches Fragezeichen zu klären, die Ursprungskultur war für Ägypten und den mesopotamischen Bereich. Der Ursprung dieser Kultur liegt also nicht, wie man ursprünglich gemeint hat, an der Mündung von Euphrat und Tigris in den Persischen Golf, sondern wesentlich weiter oben an den Ursprüngen dieser beiden Flüsse, an den Hängen des Zagros und des Taurusgebirges. Dort hat sich also eine erste größere Hochkultur entwickelt. Und das Interessante an dieser Kultur ist Folgendes. Dieser Schritt, den Göbekli Tepe offenbar darstellt, signalisiert den Umschwung von der Jäger- und Sammlerkultur zur Sesshaftigkeit. Die Baumeister von Göbekli Tepe waren noch Jäger, die aber bereits erste Schritte in Richtung Sesshaftigkeit vorgenommen haben, wobei man im Rahmen dieser Ausgrabungen entdeckt hat, dass der Anfang der Sesshaftigkeit nicht etwa gleich darin bestanden hat, dass man Getreidesorten kultiviert hat und Haustiere domestiziert hat, sondern die geografischen Bedingungen damals dieses mediterranen Gebietes, dieses sogenannten sichelförmigen Halbmonds, die waren sehr günstig. Da sind über zig Kilometer wilde Getreidesorten gewachsen und der Anfang scheint darin bestanden zu haben, dass der Mensch diese wilden Getreidehänge und Felder gegen Wildtiere verteidigt hat, um die Früchte für sich zu nutzen.
Welche Rolle spielt nun auch für die Rechtsentwicklung dieser Übergang von nomadisch organisierten Gesellschaften zu Sesshaftigkeit? Bis dahin waren diese Gesellschaften ja relativ egalitär. Das hat sich mit dem Sesshaftwerden verändert. Welche Rolle spielt das auch für die Entstehung des Rechts?
Naja, diese Fragen um Göbeklitepe, das hat übrigens ein Deutscher, Klaus Schmidt heißt er, vom Deutschen Archäologischen Institut ausgegraben und einfach entdeckt durch bloßes Wandern in der Gegend. Der hat an der Oberfläche diese Kultur gefunden. Wichtig ist das deswegen, weil sich die bisherigen Grenzen jetzt einmal um doch 2.000 bis 3.000 Jahre, das wird man feststellen, dann in diesem Ausmaß zurückschieben, dass der Mensch also früher begonnen hat, in einem Prozess, nicht mit einem Schlag ist er sesshaft geworden, das war ein Prozess von Übergängen. Und wichtig ist es natürlich eins, weil sich mit der Sesshaftigkeit andere Regeln auszubilden beginnen. Und für die Rechtsentstehung und Rechtsentwicklung ist natürlich die Sesshaftigkeit ein ganz signifikantes Datum, weil erst der sesshafte Mensch kann in einem namhaften Sinn Eigentum an Liegenschaften entwickeln. Nomaden können ja die Liegenschaften nicht auf die Schulter mitnehmen. Es gab natürlich gewisse Besitzrechte schon unter Nomaden. Denn das Nomadentum darf man sich nicht so vorstellen, dass mehr oder weniger diese Völker oder Großfamilien, Zusammenballungen einfach wild durch die Gegend gezogen sind, sondern die sind natürlich schon dem Jahresablauf, den gewissermaßen den Winter und Sommern nachgezogen, im Winter in den Süden, im Frühling wieder in den Norden und hatten dort also gewisse Wasserstellen oder Eislöcher, wo sie eben Wasser beziehen konnten und eine gewisse Zeit dort geblieben sind. Aber die Regeln mit der Sesshaftigkeit beginnen erst richtig sich zu entwickeln, über die persönlichen Beziehungen hinaus.
In 10 Kapiteln wird das Entstehen der europäischen Rechtswissenschaft im antiken Griechenland behandelt. Welche Aspekte behandelst du oder greifst du auch besonders heraus?
Im Vordergrund meiner Bücher stehen die Griechen. Ich habe versucht aber, das Typische für die griechische Kultur auch für meine rechtlichen Analysen zu berücksichtigen. Die Griechen waren ein doch sehr beachtliches Kulturvolk und rechtliche Äußerungen finden sich natürlich nicht nur in Gesetzen, in Rechtsvorschriften, sondern für die Griechen typischerweise etwa auch in der Dichtung. Auch in der Kunst kann man rechtliche Bezüge finden. Rechtliche Bezüge finden sich bei den Griechen in ganz besonderer Art auch in der Philosophie. Und das beginnt also relativ früh. Wichtige Bezüge finden sich bei den Sophisten. Da gibt es einen ganz großen Sophisten, den man wahrscheinlich als den ersten Juristen sogar ansehen kann, vor der griechischen Philosophie. Das war Antiphon, der in den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts, also in der Zeit des Peloponnesischen Krieges, gewirkt hat und bereits auf höchstem Niveau schulische rechtliche Ausbildungen organisiert hat und als großer Redner auch Gerichtsreden gehalten hat, bekannte. Also man muss, glaube ich, das Thema Recht, wenn man die Griechen behandelt, umfassender darstellen. Man kann sich nicht nur positivistisch jetzt auf das gesatzte Recht beschränken, sondern muss auch die anderen kulturellen Bereiche der Griechen im weitesten Sinn berücksichtigen. Und ich mache das einerseits für die großen Gesetzgeber, Drakon und Solon, die am Ende des 7. beziehungsweise an der Wende vom 7. zum 6. Jahrhundert tätig waren. Ich mache das dann aber auch etwa für Aeschylus, für den Historiker Thukydides, den binde ich auch ein, und dann auch noch für Euripides. Die haben alle wichtige rechtliche Äußerungen von sich gegeben, die ein Gesamtbild, ein besseres, wirkungsvolleres Gesamtbild des griechischen Rechtsdenkens vermitteln können. Und darüber hinaus natürlich muss man auch die griechische Philosophie berücksichtigen. Und eigene Kapitel sind Platon und Aristoteles gewidmet, die bereits die Rechtswissenschaft in Griechenland begründet haben. Die Rechtswissenschaft ist also meinem Dafürhalten nach nicht erst in Rom entstanden, sondern bereits in Griechenland. Das können wir vielleicht in einer späteren Sendung näher besprechen, aber da gibt es sehr deutliche Indizien, dass das bereits in Griechenland passiert ist.
Das war Heinz Bartha. Er lehrt in Innsbruck Zivilrecht. Der erste Band des mehrteiligen Werks Graeca non leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland umfasst 680 Seiten und ist im Harasowitz Verlag erschienen. In der nächsten Sendung unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater über die historischen Grundlagen des Rechts und die Bedeutung des alten Orients für die europäische Rechtsentwicklung. Musik